die Frage, die mich am meisten getriggert hat, was machst du aus Freude? Und das ist ja eigentlich so eine ganz einfache Frage.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, dass ich so ein leistungsorientierter Mensch war, dass ich Dinge nicht aus Spaß gemacht oder Freude gemacht habe. Mein Ziel war immer, die Beste zu sein. Ich habe mich nicht gefragt, ja, macht mir das jetzt Freude, sondern es war so, bin ich gut darin? Kann ich damit was erreichen? Sonstiges. Und als dieser Coach uns gefragt hat, so, ja, was machst du denn aus Freude? War ich so, hä, wenn wir alle was hier aus Freude machen würden, wo kommen wir denn da hin? Total deutsch. Auf einmal, ich bin so eine 23-jährige junge Frau. Und das sind meine Gedanken, das sind auch nicht meine Gedanken. Und das war sehr, sehr spannend, dass mich da selbst zu reflektieren und zu merken, hey, mach doch mehr aus Freude.
Willkommen bei Africana, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Woher kommst du eigentlich? Oft wird diese Frage jemand anderem gestellt und in der Zeit, in der wir heute leben, als eher negativ eingestuft. Wenn der Empfänger dieser Frage jemand ist, der äußerlich betrachtet nicht der Mehrheit entspricht. Doch Carsten Siama, mein heutiger Gast, hat sich diese Frage einmal selbst gestellt. Und die können mehr als gespannt sein über die Antwort. Wir thematisieren die Vorteile und Konsequenzen, sich mit der Frage der eigenen Herkunft und Identität zu befassen. Und noch so vieles mehr, dass das Gedankengut Weißer sowie schwarzer Menschen mal in der Hinsicht unter die Lupe nimmt. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, liebe Dorcas. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Leute, ich muss vorweg sagen, wir haben schon so viel gesprochen und ich bin echt traurig, dass ich das nicht aufgenommen habe, weil ich hab schon ein paar Mal gesagt, du musst es doch mal sagen. Daher, bevor es losgeht, Dorcas, magst du dich einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen wissen, wer du bist?
Genau, also ich bin Dorcas Siama und meine Wurzeln liegen im Kongo und meine Freunde würden mich beschreiben als Tausendsasser, also als eine Frau, die tausend Dinge macht. Und ja, das beschreibt mein Leben ganz gut. Derzeit bin ich Unternehmerin und arbeite selbstständig als Coach für Persönlichkeitsentwicklung.
Sehr schön. Ja, sehr, sehr facettenreich bist du und das werden wir auch noch alles entpacken. Aber starten wir mal ganz von vorne. Du hast gesagt, du kommst aus dem Kongo. Was genau heißt das? Wie war es damals? Wann bist du hergekommen? Und so weiter.
Genau, also ich bin in Kinshasa geboren und bin dann...
Ich auch.
Genau, bin dann mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Tatsächlich, meine Familie wollte gar nicht nach Deutschland, sondern die wollten nach England, nach London. Mhm. Und dann sind wir irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das Universum das so wollte, sind wir in Rostock gelandet. Ist ja fast wie London.
Ja, genau.
Und... Da bin ich auf jeden Fall aufgewachsen, genau. Und als ich dann 18, 19 war, bin ich nach Hamburg gezogen und habe dann dort Umwelttechnik studiert. Genau, während des Studiums, ja.
Rostock, die Hansestadt. Also eine der Hansestädte, ne?
Ja.
Wie war es denn dort zu leben? Ich kenne das ehrlich gesagt gar nicht. Also ich weiß, da gibt es einen Strand und es ist nah am Meer. Warnemünde, das sagt mir noch was, ansonsten... Keine Ahnung von Rostock.
Also da kennst du auf jeden Fall schon mehr als viele andere Menschen.
Echt? Okay.
Ja. Die meisten kennen nicht mal Warnemünde. Ich würde sagen, Rostock ist so eine Hassliebe. Also ich wirklich, zum einen war es schon anspruchsvoll, dort aufzuwachsen. Okay. Gleichzeitig war es aber auch wunderschön, weil, wie du schon gesagt hast, ich bin direkt am Strand aufgewachsen.
Oh,
und das
schön.
Ist schon ziemlich cool. Und das war so, die Sommer habe ich komplett am Strand verbracht. Also wir sind nach der Schule meistens mit dem Fahrrad irgendwie 15 Minuten nach Warnemünde gefahren und waren die ganze Zeit da am Wasser und meine Teenagerzeit im Sommer bestand aus Pommes, Eis und Salzwasser.
Wow, das hört sich traumhaft an.
Genau, also es war schon wirklich, also dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar, hatte aber natürlich auch seine Herausforderungen. Aber ich glaube tatsächlich, diese ganzen Herausforderungen hat man überall in Deutschland. Weil ich glaube, viele Leute haben ein richtig schlechtes Bild von Rostock. Ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so groß ist in anderen Städten.
Okay, und genau. Was sind das für Herausforderungen, von denen du gesprochen hast?
Herausforderungen, ich glaube, die größte Herausforderung war für mich, in Rostock waren nicht so viele andere Menschen mit Migrationshintergrund, beziehungsweise schwarze Menschen. Und wir waren so eine der wenigen Familien, die einzige kongolesische Familie. Und ich weiß noch, als ich nach Hamburg gezogen bin, war ich so, endlich habe ich schwarze Freundinnen. Das war so mein größter Wunsch. Ja. Also einfach auch in einer Community aufzuwachsen, die vielfältiger ist. Mhm. Genau.
Dabei ist Rostock jetzt auch nicht so klein, ne? Nee. Also ich höre das ja sehr viel von Leuten, die aus dem ländlicheren kommen und kleinen Dörfern oder Ministädten, sage ich mal, ne, in Deutschland und schwarz sind. Ja. Aber Rostock hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre so ein, ich weiß nicht, so ein Stuttgart oder sowas oder so ein Frankfurt.
Ich glaube, ganz in Frankfurt oder Stuttgart ist es nicht. Aber ich glaube, über die letzten Jahre ist es auf jeden Fall auch nochmal gewachsen und auch vielfältiger geworden. Ja. Weil wann bin ich da hingekommen? 1999. Mhm. Also es sind einfach, kommt auch mal drauf an, welche Zeit. Und da war es noch nicht so. Aber über die Zeit ist es auf jeden Fall bunter und vielfältiger geworden.
Okay.
Genau.
Und Herausforderungen haben sich für dich dadurch gezeigt, dass du alleine warst? Oder ging es auch um die Interaktion mit der Mehrheitsgesellschaft?
Ich glaube, das war die Interaktion zum Teil, einfach weil, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber in der Schule war ich halt die einzige Schwarze oder die einzige mit afrikanischen Wurzeln. Und das hat schon manchmal was mit mir gemacht, weil ich habe mich manchmal so ein bisschen allein gefühlt. Und natürlich hat es auch was ein bisschen mit meinem Selbstwert gemacht, weil ich hatte immer das Gefühl, ich muss richtig, richtig gut sein und ich stehe hier stellvertretend für alle schwarzen Menschen und habe mir immer besonders viel Mühe gegeben und habe besonders viel oder wollte besonders viel leisten. Ich glaube, das war vielleicht das, was den Unterschied gemacht hat.
Wolltest du auch oder gehörte dazu auch, dass du besonders dazugehören wolltest und besonders deutsch sein wollte?
Auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, alles, was so Klischee war, bin ich ehrlich, so ein bisschen abgelehnt. Also zum Beispiel, ich habe mit Absicht gar kein Hip-Hop gehört. Ich war so, nein, ich hasse Hip-Hop.
Okay, so. Echt?
Wow. Und habe dann so explizit Rock gehört oder sonstiges. Also ich habe so viele Dinge, die so Klischee waren, weil ich wollte halt nicht diese Klischee-Schwarze sein.
Ja.
Habe ich schon abgelehnt.
Krass.
Aber es war mir zu der Zeit nicht so bewusst. Ich dachte tatsächlich wirklich, ich mag's nicht. Also ich dachte, ich mag's nicht. Und das ist nicht so mein Ding. Jetzt weiß ich, okay, das war schon so eine, nein, ich möchte nicht damit in Berührung oder damit verbunden werden.
Mhm. So nicht als schwarz gesehen werden.
Nein,
ne?
Genau.
Ja, ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich vor kurzem hatte. Da hat jemand eine Referenz zu einem anderen Podcast-Gespräch gemacht und meinte genau das. Er sagte, ja, du hattest mit einem Gast gesprochen. Und sie meinte so, ja, der Freund, als auf dieser Veranstaltung war, meinte, ey, sag das nicht so laut, die wissen doch alle gar nicht, dass ich schwarz bin. Also, voll krass.
Ja.
Und ich denke mir, auch in diesem Kontext, ne, denkt man als weißer Mensch das auch? Ne? Ja. Ich weiß nicht, ist das so eine, ich würde es so gerne mal wissen, ne? Ob ein weißer Mensch, der mich auch mal denkt, oh nein, bloß nicht sagen, weil ich sehe zwar weiß aus, aber ich bin nicht weiß, ich soll so nicht irgendwie gelesen werden oder gesehen werden. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ist das so eine schwarze Eigenart irgendwie? Ne? Oder gibt es Momente, wo man das als weißer oder nicht schwarzer Mensch auch denken würde? Das finde ich einfach sehr,
Ich glaube tatsächlich, das ist immer so eine Eigenart, wenn man als sozusagen einzelne Person in einer, wie du gesagt hast, in einer Mehrheitsgesellschaft ist. Also wenn zum Beispiel jemand, keine Ahnung, ein weißer Mensch in Uganda aufgewachsen ist, glaube ich, würde es auch solche Sachen geben, dass er denkt, oh.
Du musst nicht auffallen.
Ja, und nicht auffallen, anders, sondern wir Menschen, wir wollen einfach dazugehören und denken manchmal, dass wir dazugehören bedeutet, dass man sich sozusagen komplett einblendet oder wie soll ich das sagen?
Also,
dass
man so untergeht.
Genau,
ne?
Dass man so, genau, untergeht in der Masse.
Interessant. Stimmt, wenn du jetzt das so sagst, dann denke ich, also gerade als Frau dann oder Frauen, ne, die wir ja sind, dass wir dann auch in so einer Männerwelt vielleicht einfach untertauchen wollen würden. Ne?
Genau.
So, also dass man das ja auch unbewusst macht ganz oft. Ne? Dieses, ich bin jetzt auch hier die Taffe. Oh, ich bin jetzt auch, weiß nicht, trage jetzt auch einen Anzug, weil alle um mich herum einen Anzug tragen, statt ein Kleid oder einen Rock. Oder ich trage auch nur grau und schwarz, weil alle rumlaufen, ne?
Genau, und ich glaube, das ist vielleicht die größte Herausforderung, aber auch das Schönste, so seine Individualität zu bewahren.
Ja.
In dem, wo man hingeht, in welchen Räumen auch immer. Und ich glaube, das ist auch das, womit wir uns derzeit ja auch so viel beschäftigen.
Ja.
So, wir hören überall Authentizität. Ja, weil das ist eigentlich einer der schönsten Sachen, authentisch zu sein, aber auch einer der größten Herausforderungen.
Ja, weil man gegen den Strom schwimmt.
Ja.
Ne? Das ist natürlich anstrengend, wenn man das tut. Ja,
voll.
Bis man irgendwann die Muskeln
trainiert hat.
Genau, weil es nicht mehr so schwierig ist, scheinbar, ja. Okay, spannend. Und du bist also in Rostock aufgewachsen, hast da deine Kindheit verbracht und bist dann irgendwann nach Hamburg, weil du das des Studiums wegen so geplant hattest oder...
Aus verschiedenen Gründen. Also mein Hauptgrund war tatsächlich das Studium, aber auch der Liebe wegen. Genau. Deswegen bin ich nach Hamburg gezogen, weil tatsächlich habe ich mich immer in Berlin gesehen. Okay. War so, ach, ich werde nach Berlin ziehen. Jetzt bin ich sehr dankbar, dass ich in Hamburg bin, weil ich finde, Berlin ist eine unglaublich schöne Stadt. Aber ich mag tatsächlich ein bisschen die Spießigkeit von Hamburg.
Echt?
Ja.
Ah, oh, love it. Schön. Ja, erzähl doch mal, warum?
Ja, ich weiß, ich finde, es gibt so Stabilität und Sicherheit. Und ich finde, wir leben ja sowieso in so anspruchsvollen Zeiten und da ist Stabilität und Sicherheit im Außen manchmal gar nicht so schlecht. So. Jetzt denke ich, bin ich stabil genug. Über die letzten Jahre habe ich sehr viel, das ist ja mein Beruf, auch Persönlichkeitsentwicklung, habe ich aber auch sehr viel an mir selbst gearbeitet. Und jetzt denke ich, ist es völlig egal, wo ich lebe. Aber als so frische 19-Jährige, glaube ich, wäre ich vielleicht ziemlich verloren gewesen in Berlin.
Oh, das hast du wirklich schön gesagt. Und weißt du, ich höre mir das an und denke so, ja, weil eine gewisse Grundlage, eine gewisse Festigkeit, eine gewisse Konstanz braucht man ja im Leben, ne? Damit man so eine Art Anker hat und weiß, okay, was ist so die grundlegenden Prinzipien? Ne? Wie funktionieren die Dinge? Also ne, bei Grün über die Straße gehen oder fahren, bei Rot nicht und so. Ne? Dass man so diese grundlegenden Basics des Lebens einfach fest hat und dann ja einfach nach draußen geht und schwimmen kann und guckt, okay, was gibt's hier noch so, aber sich immer besinnen kann auf so diese Basics.
Ja, total. Ja? Also ich finde, das fühlt sich so ein bisschen an wie so sich selbst ein Fundament bauen.
Ja.
Und wenn das Fundament steht, da kannst du alles drauf bauen. Da kannst du meinetwegen ein Riesenschloss drauf bauen oder eine kleine Hütte, wie du willst. Aber erstmal muss das Fundament da sein. Und ich hatte das Gefühl, diese Zeit, also die letzten Jahre, haben mir erlaubt, ein Fundament in mir selbst zu bauen. Und jetzt denke ich mir, ach, jetzt ist alles möglich. Aber das war schon Arbeit.
Schön. Finde ich so toll. Ja, ein Fundament muss auf Stein gebaut werden. Oder sagen wir mal, ein Haus muss auf Stein gebaut werden. Weil wenn es halt auf Sand gebaut wird, dann kommt der nächste Sturm und dann ist alles weg.
Ja,
ne?
Genau.
Also ja, das ist sehr wichtig. Und ich kann das total unterschreiben. Ich sehe das auch so, dass man das ja auch auf so die Erziehung übertragen kann. Ne? Also wie wirst du erzogen zu Hause? Zumindest in meiner Erfahrung ist es so, dass wenn du eine gute Erziehung mit klaren Regeln hast, wo wirklich ganz klar ist, das darfst du, bis hierhin kannst du und nicht einfach alles irgendwie erlaubt ist und dann hast du so eine gewisse Richtung irgendwie, du hast eine gewisse Standfestigkeit irgendwie. Also
voll. Und ich finde, da ist aber auch, und das finde ich, kann man Erziehung und auch allgemein so Entwicklung kann man ganz gut zusammenfassen, weil ich finde, da ist immer wieder die Individualität. Ich glaube, jeder Mensch braucht was anderes, wie jedes Kind was anderes braucht. Also ich glaube, manche Kinder brauchen irgendwie ganz viel Freiraum, damit sie so sich entfalten können und sie selbst sein können. Und manche Kinder brauchen viel mehr eine Richtung, also viel mehr das, so und so, mach lieber so. Und ich glaube, so ist es aber auch mit uns Erwachsenen. So, ich bin so ein Mensch, ich brauche relativ viel Freiraum und brauche das Gefühl, also man kann mich leicht manipulieren, man gibt mir einfach das Gefühl, ich habe die freie Wahl. Dann ist gut. Aber sobald ich das Gefühl habe, ich muss etwas so tun, alles in mir ist so, nein, ich muss das gar nicht.
Ja, so. Ja, verstehe ich so. Total. Verstehe ich auch total, wirklich. Ich war ja auch so gewesen, ne? Jemand, der sehr, sehr antikonform war als junges Mädchen. Wobei ich sagen muss, also trotz dieser in Anführungsstrichen rebellischen Art und Weise, besinnt man sich ja doch dann später im Leben auf diese Prinzipien, die einem weitergegeben worden sind. Ne? Das ist halt das Schöne. Du hast halt die Option und kannst zumindest aussuchen. Du kannst sagen, okay, ich habe das und das gelernt. Ich bin so und so ein Mensch. Okay, was picke ich mir davon?
Ja.
Anstatt, dass du halt so gar nichts hast, weißt du?
Das stimmt.
Also das ist schon schön, finde ich, diese Optionen zu haben.
Voll.
Entscheiden zu können, aussuchen zu können.
Voll.
Ja, aber du hast gerade von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Und dass das damit gut zusammenhängt. Ja. Wir sind alle sehr, sehr individuell und du hast ja auch deinen individuellen Weg gewählt. Ja. Du bist erst einmal in eine ganz andere Richtung gegangen als die, in der du jetzt bist. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du nicht direkt mit Persönlichkeitsentwicklung gestartet hast? Und was hast du stattdessen gewählt?
Genau, also ich glaube tatsächlich, dass allgemein, also Persönlichkeitsentwicklung bedeutet ja, dass man irgendwie seinen eigenen Weg schon ein bisschen gegangen ist und dass man da gar nicht direkt starten kann. Also was hätte ich da entwickeln sollen, wenn ich da irgendwie, ich bin gerade 19, ich musste erstmal selbst in mich hineinwachsen sozusagen. Genau, ich habe Umwelttechnik studiert und tatsächlich fiel es mir aber total schwer, als ich fertig mit der Schule war, mich für einen Weg zu entscheiden, weil ich war schon immer so ein neugieriger Mensch und hatte so viele Interessen wirklich. Habe irgendwie Leistungssport, Leichtathletik gemacht und gleichzeitig habe ich gern gemalt und Texte geschrieben und ich habe Naturwissenschaften geliebt, Bio und alles und war so, oh mein Gott, was soll ich tun? Und dann habe ich mich dann mehr oder weniger für den sicheren Weg gewählt und war so, und auch ein bisschen auch für den Weg meiner Eltern, weil da so Ingenieurin, das klingt ja ganz fantastisch und damit bin ich sicher. Und ich dachte auch, das ist halt zukunftsträchtig, weil ich habe Umwelttechnik studiert dadurch, dass ich erneuerbare Energien machen wollte und dachte, ja, dann kann ich in Kongo gehen und kann alles voll mit Solaranlagen machen und ich rette die Welt und sonstiges. Also ich finde, der Anspruch war ein bisschen sehr hoch. genau, und deswegen, das war so der Weg. Und ich hatte das Glück, dass ich dann, als ich fertig mit meinem Studium war, in einem unglaublichen Unternehmen gelandet bin, die eine super Unternehmenskultur hatten und gerade mitten in einem Change-Management-Prozess waren, also so ein Change-Prozess, Unternehmenskulturprozess. Und ich war als Mitarbeiterin Teil dessen und habe gemerkt, was das macht mit den einzelnen Mitarbeitenden, wenn sie den Raum bekommen, sich selbst zu sehen und wenn sie den Raum bekommen, sich zu entfalten. Also da sind Menschen aufgeblüht und genau, ich habe so ganz neue Facetten von den Menschen kennengelernt und ich fand das so spannend und ich habe mich auch privat sehr viel mit genau sowas beschäftigt. Ich habe viele Bücher gelesen, dass ich dachte, ich möchte das auch. Ich möchte auch Menschen einen Raum eröffnen, wo sie sich selbst sehen können. Aber vor allem möchte ich mir selbst erstmal einen Raum eröffnen, wo ich mich selbst sehen kann, weil wer bin ich überhaupt? Und das Entspannendste war in diesem ganzen Prozess, war die Frage, die mich am meisten getriggert hat, was machst du aus Freude? Und das ist ja eigentlich so eine ganz einfache Frage. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass ich so ein leistungsorientierter Mensch war, dass ich Dinge nicht aus Spaß gemacht oder Freude gemacht habe. Mein Ziel war immer, die Beste zu sein. Oder genau, war so, ich habe mich nicht gefragt, ja, macht mir das jetzt Freude, sondern es war so, bin ich gut darin?
Ja.
Kann ich damit was erreichen? Ja. Sonstiges. Und als dieser Coach uns gefragt hat, so, ja, was machst du denn aus Freude? War ich so, hä? Wenn wir alle was hier aus Freude machen würden, wo kommen wir denn da hin? Und dann dachte ich mir so, hä?
Klingt sehr deutsch.
Total deutsch. Auf einmal deutsch. Ich bin so eine 23-jährige junge Frau. Und das sind meine Gedanken und das sind auch nicht meine Gedanken. Und das war sehr, sehr spannend, mich da selbst zu reflektieren und zu merken, hey, guck doch mal dahin. Also mach doch mehr aus Freude. Und genau.
Das heißt, ihr habt einen Coach in die Firma bestellt bekommen sozusagen.
Ja, genau.
Und hat dann mit euch Workshops gemacht.
Genau, für anderthalb Jahre.
Oh, wow.
So Workshops jeden Monat gemacht, 2 Tage. Und dann haben wir richtig so alles ein bisschen aufgeräumt und uns das angeguckt.
Wow. Okay, und dann hast du den Entschluss gefasst, ich möchte werden wie der Coach.
Nicht ganz. Ich habe nur gemerkt, dass tatsächlich, ich bin da in diesem Prozess total aufgeblüht und es fiel mir total einfach auch. Also es fiel mir einfach und es war so mein Ding und war so, oh, das will ich machen. Also ich möchte mit Menschen arbeiten und ich möchte, ja. Weil das Ingenieurwesen war auch toll und das ist ja auch etwas, das kann mir ja keiner nehmen. Ich habe ja das Wissen. Ich kann es jederzeit immer wieder anwenden und sonstiges. Aber immer nur vorm Rechner sitzen und Dinge machen, ist gar nicht so mein Ding.
Und was machst du dann? Also wenn du so eine Epiphanie hast und weißt, okay, wow, ich will was anderes als das, was ich jetzt gerade mache. Was waren so deine nächsten Schritte dann?
Ich habe das kommuniziert und ich hatte auch das Glück, dass ich einen unglaublichen Chef hatte, den ich das kommuniziert habe und da meinte er so, ja, dann mach doch erstmal eine Weiterbildung in systemische Beratung, also so, dass ich irgendwie eine Richtung habe und gar nicht von null jetzt anfange, weil irgendwo muss ich ja anfangen.
Ja.
Und dann habe ich halt die Weiterbildung zur systemischen Beraterin gemacht und gleichzeitig wurde ich ein bisschen süchtig und habe ganz viele verschiedene Weiterbildungen dann noch gemacht und war auf Retreats und habe ganz viele gelesen, also es war so, ich bin da so richtig tief eingetaucht, tatsächlich. Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Also ich mag es, wenn mich ein Thema fasziniert, dann da so richtig reinzugehen.
Ja, hast ja gesagt, bist ja neugierig. Ne?
Ja.
Und wie bist du dann auf den Schwerpunkt gekommen, den du jetzt hast? Beziehungsweise was ist der Schwerpunkt?
Genau, also mein Schwerpunkt war am Anfang tatsächlich, dass ich mich spezialisiert habe auf Frauen. Also ich wollte, und das ist auch immer noch etwas, was ich sehr liebe und sehr viel mache, also so, dass ich gemerkt habe, irgendwie gibt es schon einen Unterschied, wie Frauen mit den Problemen umgehen oder wie Männer damit umgehen, beziehungsweise, was ich auch oft beobachtet habe, ist, dass Frauen sich viel kleiner machen und viele Sachen sich nicht trauen. Und dann dachte ich mir so, das ist das, was ich machen möchte, Frauen einen Raum geben, dass sie sich mehr, also dass sie sich selbst entdecken können und ihre Potenziale sehen. Genau, aber tatsächlich war einer meiner ersten Kunden waren Männer.
Okay.
Und das war ganz, also es hat sich so ergeben. Und dann dachte ich mir so, okay, anscheinend soll der Schwerpunkt nicht nur Frauen sein.
Ja.
Und dann hat sich das so entwickelt in Richtung so Persönlichkeitsentwicklung.
Okay. Und was ist dir aufgefallen bei den Männern? Weil mich würde das total interessieren, nämlich habe mich da auch so ein bisschen mit beschäftigt, jetzt nicht vor kurzem, schon etwas länger her. Mir ist auch sehr bekannt, dass Frauen sich eben mehr als Männer scheinbar kleiner machen, sich weniger trauen und so weiter. Wobei ich aber bei Männern gemerkt habe, dass die sich auch klein machen, nur die kommunizieren das nicht so. Also die gehen jetzt vielleicht in einen Raum und denken sich so, scheiße, wenn ich das hier nicht packe, dann bin ich ein Nichts. So. Aber die sagen das nicht und die strahlen das auch nicht nach außen. Das finde ich halt total spannend, ne? Und frag mich dann, inwiefern ist es wirklich legitim, vielleicht zu sagen, Frauen machen oder denken mehr oder weniger von sich selbst als Männer, ne? Ist es vielleicht andersrum mehr, ne? Dass Männer das halt nur nicht deutlich machen. Das finde ich halt total spannend, aber das ist nur ein Aspekt von sehr vielen, ne? Der mir zumindest aufgefallen ist, wo ich sage, krass, hätte ich so nicht gedacht, auch weil man das ja auch nicht hört. Ne? Also wenn es sich um Studien oder Artikel oder was weiß ich handelt, dann ist ja immer das Narrativ, Frauen müssen mehr an die Hand genommen werden, sag ich mal, ne? Als Männer, weil sie mehr empowered werden müssen, weil Männer sind das schon und so. Ne? Und es ist halt voll spannend, wenn du mit den Männern sprichst, was die selber sagen, wenn die sich öffnen, in der Hinsicht natürlich. Ja, was sind so deine Beobachtungen? Es muss ja nicht dem entsprechen, aber welche Unterschiede hast du da gesehen?
Ich glaube, das ist ganz spannend, dass du das gerade so ansprichst und auch deine Impulse sind da total wertvoll, weil du hast da schon recht. Ich glaube, es ist gar nicht so unbedingt so, dass Frauen sich prinzipiell immer kleiner machen oder Männer sich immer größer machen oder sonstiges. Oder mittlerweile ist das halt so. Ich glaube eher, das ist dieses Kommunizieren, wie wir es kommunizieren. Und auch, das war meine Beobachtung, wenn ich mit Männern zusammengearbeitet habe, dass die Emotionen und die Gefühle gar nicht so im Mittelpunkt standen, beziehungsweise die gar nicht so viele Menschen hatten, mit denen sie geredet haben. Also zum Beispiel, ich habe ganz viele Freundinnen oder Freunde, mit denen ich ganz viele Dinge schon vorher bespreche.
Ja.
Und manchmal war das so, dass ich die Einzige war, mit denen sie bestimmte Dinge überhaupt besprochen haben. So. Und das war, glaube ich, das, was ich beobachtet habe, dass es viel mehr darum geht, einfach zu reden und zu kommunizieren und das auch einmal laut auszusprechen, um das dann selbst für sich erkennen zu können.
Ja, und dann haben sie ja auch jemanden mit dir gegenüber sitzen, der ihnen zuhört.
Ja,
ne?
Genau.
Und nicht irgendwie abspricht, was sie sagen oder es runtermacht oder klein macht oder so.
Genau, und nicht beurteilt oder bewertet, sondern es darf wertfrei einfach da stehen. Also alles darf sein. So.
Spannend. Okay.
Genau. Und der Unterschied ist aber, was ich auch gemacht habe, natürlich, was ich gemerkt habe, was immer oft untergeht, ist, dass ich in den Frauencoachings oft auch den weiblichen Zyklus mit berücksichtigt habe. Also auch daran erinnert habe, hey, wir haben einen weiblichen Zyklus und das ist total wichtig, dass wir auch darauf hören und auch uns immer wieder daran erinnern. Und es ist völlig in Ordnung, dass du zum Beispiel 2 Tage vor deiner Periode emotionaler bist. Das ist normal und sei nicht so streng mit dir in der Zeit. Oder es ist in Ordnung, dass du während deiner Periode müde bist und mehr Schlaf brauchst, sei da nicht so streng oder es macht doch am besten während dieser Zeit keine Verträge machen oder sonstiges. Oder große Entscheidungen treffen. Mach es lieber 2 Wochen später. Also sowas, darauf bin ich dann mehr eingegangen und das fand ich immer, das fand ich ganz schön.
Ja, so toll, dass du das ansprichst. Ich bin ja sowas von ein Fan geworden von diesem Thema weiblicher Zyklus. Wirklich, also ich feiere das so sehr und ich erzähle dir auch warum. Weil vor 2 Jahren, sag ich mal, circa habe ich, oder zwei, drei Jahren, habe ich bemerkt, wie meine Gesundheit anfängt zu leiden durch mein Arbeitspensum. Ne? Und ich habe es lange Zeit ignoriert, mhm. bin auch zum Arzt gegangen mhm. und ständig wurde ich gefragt, ja, haben Sie Stress? Und ich meine, nein, was für ein Stress, ne? Und dann hat sich das auf meinen Magen ausgewirkt. Ich hatte auch ein Magengeschwür und mhm. ich war ganz oft bei der Gastroenterologie und so mhm. weiter. Also ständig irgendwas mit Magen mhm. und Darm und so. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Freundin, die ist auch Coach, die macht Human Design Coachings. Mhm. Und aber auch noch so andere Sachen, mit der ich auch zusammengearbeitet. Und sie hat mich dann auch so immer ein bisschen ausgefragt in mhm. der Richtung, ne? Und ob ich mir mehr Zeit nehme für mich, ob ich ein bisschen zu viel mache. Ich mhm. bin ja nur Alkoholik und ja. bin ich auch gewesen, ne? Und wahrscheinlich immer noch, aber aber jetzt viel bewusster. Mhm. Und es liegt unter anderem daran, dass ich mich wirklich mit diesem Zyklus befasst habe, um zu verstehen, es gibt diese vier Phasen mhm. und jede Phase ist anders. Mhm. Und jede Phase hat andere hormonelle Einwirkungen auf dich, ne? Mhm. Die ja überhaupt nichts damit zu tun haben, also überhaupt gar nicht mit deiner Wertigkeit oder deiner Kompetenz zu tun haben, sondern das ist einfach ja, ein biologischer Vorgang, der bei dir vonstatten geht und halt natürlich dein Verhalten entsprechend beeinflusst, mhm. ne? Weil es geht um hormonelle Veränderungen und das ist ganz normal, dass das entsprechend anders in deinem Verhalten deutlich wird. Also beispielsweise habe ich verstanden, warum ich zum Beispiel während der Periode ganz oft einfach nur alleine sein will. Mhm. Ja? So gar keinen Bock auf Menschen habe ja. und mir denke, ich will niemanden sehen. Ich will irgendwie ja. ne, einfach nur im Bett liegen den ganzen Tag und nichts tun. Ja. Ne? Und ich habe ständig so Werbung gesehen von, keine Ahnung, Tampons ja. und anderen Mitteln. Und dann sagt man so, ja, jetzt kannst du auch Sport machen gehen wie alle anderen. Auch wenn ja. du eine Periode hast, darf dich nicht abhalten. Du kannst trotzdem produktiv sein ja. und so. Ne? Und ich dachte so, aber muss ich das? Ne?
Auf keinen Fall
also,
musst du das.
Was heißt trotzdem produktiv sein? Mhm. Heißt es etwa, dass du, wenn du zu Hause liegst und einfach nur deinen Körper arbeiten lässt, nicht mhm. produktiv bist, weil du produzierst ja auch gerade was durch deinen Körper, ne? Und arbeitest durch deinen Körper und dass das gar nicht anerkannt wird, dass es gar nicht gewertschätzt wird, ne? Das fand ich total interessant und dieses Erkennen, dass man diese Phasen hat und in diesen Phasen unterschiedlich sein darf und auch unterschiedlich produktiv ist mhm. und dass das gut ist, dass das gesund ist, mhm. dass man sich anpasst an diese Zyklen, mhm. das war so ein richtiger Wow, das war so ein Wow-Moment mhm. für mich. Ne? Und ich dachte, also ich bin ja so, ich funktioniere so und ich darf mich auch nach meiner funktionellen Fähigkeit, sag ich mal, ausrichten und auch meine Arbeit danach ausrichten. Du hast gerade gesagt, ne, nicht Verträge schließen und so weiter. Das habe ich auch gelernt, das habe ich auch gelesen, dass mir gesagt, dass ich gelesen habe, lieber in deiner Ovulationsphase mhm. zum Beispiel, mhm. ne, da bist du irgendwie viel energetischer mhm. und du strahlst mehr. Mach da vielleicht Videos, wenn du jemand mhm. bist, der vor der Kamera steht oder vor Menschen steht. Mach da ganz viele Meetings mhm. und so, ne? Und dann habe ich das mal ausprobiert. Also es ist total verrückt, ne?
Oder?
Ja.
Oh, ich finde, das Leben macht viel mehr Spaß, wenn man nach seinem
ja,
weiblichen Zyklus lebt.
Total. Also man hat so viel mehr Verständnis für sich. Uh-huh. Und gerade wenn man die Menschen um sich herum auch einweiht in der Hinsicht, ne? Und uh-huh. aufklärt oder dabei unterstützt, sich aufzuklären, da ist so viel mehr Verständnis, da ist so viel mehr Zusammenarbeit auch, mhm. ne? Also so, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, wie befreiend das ist.
Mhm. Aber das ist so schön, dass du das ansprichst und auch dadurch finde ich auch Frauen ermutigst, dass sie sich einfach mehr damit beschäftigen.
Ja.
Weil es ist wirklich wunderschön
unbedingt.
Und das
ja.
macht so frei. Und mhm. ich finde auch, als ich angefangen habe, mich mit meinem weiblichen Zyklus auseinanderzusetzen, dachte mir so, mit mir ist alles richtig.
Ja.
Mit mir ist nichts falsch.
Ja.
Es ist alles richtig. Und das ist vielleicht das, worum es auch geht, dieses ins Bewusstsein zu heben, dass wir zyklische Wesen sind.
Mhm.
Und das ist auch völlig fein.
Mhm.
So.
Wow. Ja. Und was sind so, ja, was so Feedback, was du bekommen hast von Frauen, die du in der Hinsicht ja aufgeklärt, begleitet hast?
Ich glaube, also ich habe vor allem viele Workshops gegeben. Mhm. So, und das fand ich immer ganz schön, weil bei Workshops war ganz am Anfang, mittlerweile finde ich, hat das Thema ja schon viel mehr Raum und viel mehr Bewusstsein.
Mhm.
Und als ich vor 3-4 Jahren angefangen habe, so die ersten Workshops zu geben, tatsächlich war es immer so ein oh, was ganz Neues.
Ja.
Weil ich finde immer, der Vergleich zwischen den Jahreszeiten ist sehr, sehr schön zu sagen, hey, Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Mhm.
So, ja. Der Winter ist dann die Periode. Ich finde, damit kann man total spielen. Das ist sehr bildlich und das erklärt ja auch, im Winter möchte ich einfach eine Wärmflasche haben. Ich möchte zu Hause bleiben, warm und kuschelig.
Ja.
Und im Sommer, in der Ovulationsphase, da gehe ich raus und da möchte ich die Welt sehen und da möchte ich mit meinen Freunden so sein und sonstiges. Also ich finde, das ist einfach so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und wie du es gesagt hast, dieses, es war voll erleichternd für die meisten. Mhm. Total erleichternd.
Schön. Ja, auch zu realisieren, wie nah man der Natur ist.
Ja, total. Und eins meiner schönsten Workshops für mich, die ich gemacht habe, war mit jungen Mädchen, die das erste Mal ihre Periode bekommen haben in dem Jahr. Und das war wirklich total süß und auch total schön, sie mit dem Bewusstsein sozusagen auf den Weg zu schicken, zu sagen, dass sie gar nicht so ein schlechtes Gefühl für ihren Körper bekommen, sondern zu sagen, hey, alles ist gut mit euch, so und so funktioniert das und ihr seid nicht alleine, wir Frauen sind alle so zusammen und jetzt beginnt euer Weg. Viel Spaß auf der Reise.
Mm. Ja. Ach schön, so empowernd. Oh Gott. Ich wünschte, ich wäre die, eine dieser kleinen Mädchen gewesen.
Ja, ich auch.
Oh, toll. Ja, es ist auch so hilfreich, auch jetzt damit weiterzuleben, ne? Zu gucken, dass man sich auch danach ausrichtet. Wie ist das denn, also um nochmal kurz beim Thema zu bleiben, empfiehlst du, dass man so sein Business, seine Arbeit darauf ausrichtet und wie kann man das machen, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt selbstständig ist und ne, unternehmerisch unterwegs, dass man einfach einen geregelten Tagesablauf hat als angestellte Person?
Ich glaube, der erste Punkt ist, es ist schon natürlich schwieriger in dem Setting, in dem wir sind, weil die Strukturen sind nicht so gegeben, dass man Frau nach ihrem weiblichen Zyklus leben kann.
Ja.
Also es ist ja auch einfach ein Fakt. Der Rahmen ist ja gar nicht dafür gegeben.
Ja.
Ich, weil ich selbstständig bin tatsächlich, nehme mir die Freiraum und das, also am Anfang war ich relativ streng. Und habe total nach meinem Zyklus gelebt. Dann irgendwann kam die Phase, wo ich alles so ein bisschen vergessen habe und voll im Business-Workaholic-Modus war. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass es mir nicht gut ging. Also, dass ganz viele körperlich alles wieder schlechter wurde sozusagen. Ich hatte Schmerzen und sonstiges.
Mhm.
Und jetzt seit einem halben Jahr bin ich wieder voll drin und ich lieb's. Während meiner Periode arbeite ich gar nicht tatsächlich. Mhm. Also ich nehme mir immer frei.
Wow.
Und mache dann so schöne Dinge sozusagen. Ich gehe in die Natur oder manchmal sitze ich auch einfach zu Hause und gucke Serien und esse Eis. Also je nachdem, was wonach mir ist. Also, und das ist natürlich der größte Luxus und das größte Reichtum, was ich mir selbst damit schenke, finde ich. Und ich glaube, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, ist es das Wichtige, vielleicht auch dieses Kommunizieren, also dass wir das immer mehr ins Bewusstsein heben, dass es da einen Unterschied gibt und zu sagen, hey, heute mache ich ein bisschen ruhiger, weil ich bin gerade in meiner Periodenzeit. Ich bin gerade in meinem inneren Winter. Ich brauche gerade ein bisschen mehr Ruhe. Oder auch zu kommunizieren mit wenn man in einer Familie ist, meine Schwester zum Beispiel, meine ältere Schwester, ihr Mann unterstützt sie da total. Wenn sie da in der Zeit ist, dann übernimmt er die Aufgaben mit den Kindern und entlastet sie so, dass sie viel Ruhephasen hat. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach kommunizieren und auf unsere Bedürfnisse hören und uns auch diese Bedürfnisse zu erlauben. Und nicht immer funktionieren zu müssen, weil ich finde diesen Spruch ganz schön, nichts in der Natur blüht das ganze Jahr. Und so müssen wir das auch nicht.
Oh, sehr schön. Gerade wenn wir uns dessen besinnen, dass wir so nah an der Natur sind, macht es ja total Sinn, die zu beobachten.
Ja.
Ne? Und einfach zu verstehen, wie funktioniert die Natur.
Ja.
Und basierend darauf einfach so ein bisschen projizieren auf den eigenen Körper, auf die eigene Funktionalität als Frau. Ne? Macht total Sinn. Ja, danke. Ich fühle mich wie in so einer Therapiesitzung. Also ich nehme von sehr vielen Menschen sehr viel. Das sollte ich auf jeden Fall machen. Ich liebe auch die Natur und ich finde es total schön. Ich meine, was gibt es Schöneres als die Realisierung, dass man naturnah ist?
Ja.
Einfach vom eigenen Wesen her. Nicht, weil man irgendwie nah an einem Wald lebt oder so, sondern einfach, weil man so wie die Natur funktioniert und nicht dieses typische, wir sind alle irgendwie mit der Natur verbunden, sondern als Frauen, als Wesen, in unserer Essenz, in unserem Zyklus. Wow. Das
ist richtig schön.
Richtig schön. Krass. Und dieses Wissen ist ja auch wirklich besonders und ich meine, dass wir uns mal darüber unterhalten hatten, als wir uns mal vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder so gesehen haben, dass das auch sehr viel indigenes Wissen ist über die Art, wie Frau mit sich naturnah umgeht oder umgegangen ist. Magst du dazu was erzählen?
Ja, also ich hatte tatsächlich immer eine ganz sanfte Periode. Und dann kam irgendwann bei mir der Punkt, genau, dass ich die Hormonspirale genommen hat und die hat bei mir ziemlich viel durcheinander gebracht, sodass ich danach, ich habe sie relativ schnell rausnehmen lassen, weil das ganz furchtbar für mich war, dass ich dann unglaubliche Periodenschmerzen hatte. Also es war unglaublich. Und dann fand ich das ganz spannend, weil dann bin ich wieder zur Gynäkologe gegangen und ihr Vorschlag war so, ja, nimm sie doch die Pille. Und mein System war so, hä? Aber das kann doch nicht sein, dass auf jede Beschwerde, die Frau hat, die Pille die Antwort ist. Mhm. So, das muss ja eine Wunderpille sein, also dass sie ja alles von uns irgendwie da zieht. Und dann habe ich mich halt gefragt, irgendwie, wie machen das denn Frauen woanders? Also nicht überall nehmen Frauen die Pille oder nicht überall.
Und dann können sie es auch.
Ne? Ja, können sie es auch. Ja. Und habe mich das gefragt und habe mich dann angefangen, mit meinen eigenen indigenen Wurzeln zu beschäftigen und allgemein mit Indigenität. Was bedeutet das für Frauen, die sehr naturnah wirklich leben?
Ja.
Und das war total schön, das zu merken, weil da habe ich gemerkt, da ist ein ganz anderes Verständnis auch gesellschaftlich. Zum Beispiel gibt es, habe ich gehört, bei den Lakotas ist das so, wenn Frauen ihre Periode haben, dann haben sie 9 Tage, ziehen sie sich zurück und die Männer oder die Frauen in den Wechseljahren kümmern sich um das Dorf. Und die haben 9 Tage ihre Zeit zusammen und sind an einem anderen Platz und tanzen zusammen und singen zusammen und sonstiges.
Oh
so.
Gott, schön.
Und das ist, denke ich mir, wie schön ist das? Also da wird ein Raum geschaffen, in dem sie einfach sein dürfen. Und das wird auch gewertschätzt und das ist keine, irgendwie, dass es eine Last ist.
Yeah.
Überhaupt nicht, sondern das ist so ein Selbstverständnis. Na klar, ihr braucht Ruhe. Geht und macht das, was ihr braucht. So.
Ja, weil der Körper arbeitet.
Ja.
Der Prozess dieser Periode ist ja auch voll anstrengend. Du verlierst so viel Flüssigkeit. Dein Körper reinigt sich ja im Prinzip.
Ja, genau.
Ne?
Der reinigt sich komplett. Und was ich auch ganz schön fand, was ich gelesen habe, ist, dass diese Reinigung auch einer der Gründe ist, zum Beispiel, warum Frauen länger leben. Oh, genau. Weil jeden Monat reinigt er sich einfach komplett. Und das ist voll schön. Und ich glaube, da so eine Wertschätzung für diesen Prozess zu finden, kein Ekel oder keine Abscheu oder so, das als Last zu empfinden, sondern zu merken, hey, das ist eigentlich ein Geschenk für mich. Oder eigentlich nicht nur ein Geschenk für mich, sondern das ist ein Geschenk für die Gesellschaft, weil dadurch kriegen wir Kinder.
So, ja. Und dadurch entwickeln wir uns.
Entwickeln wir uns und ja.
Krass, ja.
Und nicht nur das, also nicht nur das Kinderthema, auch wenn wir keine Kinder kriegen, ist es wertvoll.
Ja,
also,
total.
Darum geht es gar nicht.
Wow. Ich habe mal gehört, jemand sagte, wir Frauen sind das Portal zur anderen Welt.
Mhm.
Das ist ja auch total spannend, oder? Mhm. Also ich meine, man muss das mal sacken lassen.
Ja.
Ne? Also wirklich mal verstehen, was bedeutet das eigentlich?
Total.
Weil du und ich, wir sitzen uns jetzt hier gegenüber und waren vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder was, nichts sozusagen.
Ja.
Ne? Waren irgendwie sowas ganz Kleines irgendwo. Schwimmend. Und dann hat einfach dieser Ofen von Gebärmutter dazu geführt, dass wir hier sind.
Ja.
Ne? Also hat uns einen Ort gegeben, wo wir wachsen und gedeihen durften.
Mhm.
Das ist halt, also, ich weiß nicht.
Das ist magisch.
Ja.
Ja. Mhm.
Und wir nehmen das so als ganz normal irgendwie. Ne? Das ist jetzt mittlerweile so eine Statistik geworden. Irgendwie, keine Ahnung, alle 3 Minuten wird ein Kind geboren oder alle 10 Sekunden meinetwegen, ja, oder und gleichzeitig ja auch stirbt irgendwie ein Kind und so oder ein Mensch und das ist jetzt nur noch so eine Statistik geworden, ne, und wenn man sich das mal überlegt, was heißt das eigentlich, ne, was ist das da, was da passiert, das ist so.
Da so irgendwie wieder diese Magie und die Besonderheit in den Dingen zu sehen, auch wenn sie oft passieren, genau, das ist so eine Selbstverständlichkeit, so ist das halt,
ja,
aber es ist schon was sehr Besonderes, ein Geschenk.
Ja.
Genau, und ich finde, da dürfen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was von den Indigenen lernen, von den indigenen Frauen, so zu, wie sie zu ihrem eigenen Körper stehen und auch, dass in vielen, die kennen sowas wie Periodenschmerzen gar nicht, weißt du, du würdest sie fragen, die würden denken, was ist das, warum sollte ich Schmerzen währenddessen haben, so. Genau, weil ich glaube, dass auch viel Periodenschmerzen natürlich auch viel mit unserem Lebensstil zu tun hat, oder bei mir ist es so, dass ich gemerkt habe, dadurch, dass ich mir jetzt anfange, dass ich währenddessen nicht arbeite und mir jetzt viel mehr Ruhe gönne, es viel besser geworden ist. Und in den Phasen, wenn ich wieder alles hochfahre und denke, ja, nee, ich brauche dich, ich brauche keine Pause, dann wird es wieder kritisch.
Ja, meine Mama hat das auch immer zu mir gesagt. Sie meinte immer, das ist nicht normal, dass ich Schmerzen habe. Weil ich habe auch immer sehr, sehr starke Schmerzen gehabt. Also wirklich so stark, dass ich auf der Arbeit, ich habe es ein paar Mal gehabt, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte vor Schmerzen.
Mhm.
Ich hatte es auch einmal, dass ich irgendwie so viel Schmerztabletten genommen habe, dass ich nicht mehr nehmen durfte und trotzdem noch so Schmerzen, dass ich mich auf den Boden legen musste und in so einem Meetingraum einfach lag auf dem Boden. So, ne? Weil ich brauchte irgendwie Kälte und der Boden war kalt.
Yeah.
Und dann hat meine Chefin gesagt, so, ja, leg dich da hin. Ne? Und dann habe ich mich hingelegt, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, es gibt so viele Frauen da draußen, die so krasse Schmerzen und Beschwerden haben, wenn ihre Periode kommt. Und man denkt halt, das ist normal. Ne?
Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist nicht normal.
Mhm.
Also vielleicht ist es so, dass es viele haben, aber es ist nicht normal. Und es ist so wichtig, dass wir darauf hören und dann auch Maßnahmen ergreifen sozusagen, um das zu tun, damit es uns wieder besser geht. Also das beim Arzt abchecken zu lassen oder alles Mögliche zu tun, damit es, ja, das nicht, das so sollte es nicht sein. Das würde ja bedeuten, dass die Welt uns bestraft dafür, dass wir Frauen sind. So.
Ja.
Und so ist es nicht.
Und hier möchte ich eine Frage stellen, ja, weil wenn ich mir jetzt so den Lebensstil meiner Mutter anschaue oder auch den dieser naturnahen Frauen, die du gerade beschrieben hast, dann ist die hauptsächlich die eine Hausfrau gewesen. Mhm. Ja, also eine Frau, die sich jetzt nicht sehr, ja, wie soll ich sagen, neumodischen Anführungsstrichen, okay, ist auch das falsche Wort, I don't know, aber sehr in Anführungsstrichen emanzipiert ja, durchs Leben geht. Ne? Also genau wie der Mann halt auch arbeitet bis zum Umfallen und zusätzlich hört ja ihre Fähigkeit, Kinder zu kriegen, nicht auf. Ne? Aber sie hat im Prinzip all das jetzt auf sich genommen, was der Mann auch schon vorher gemacht hat und macht weiterhin das Kindergebären durch, macht weiterhin die Reinigung durch, hat immer noch ihre Zyklen, hat immer noch ne, diese ganzen natürlichen Dinge, die halt kommen, wenn man ein Kind bekommt, beispielsweise ne, mit dem Stillen und so weiter und so fort. Der Körper verändert sich ja trotzdem weiterhin und trotzdem sind wir natürlich auch sehr anpassungsfähige ne, Menschen. Wir passen uns ja immer an unsere Umgebung und so weiter. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Beobachtung, dass Menschen, die eben nicht in diesen ja, westlichen kapitalistischen Welten so hasseln, ob jetzt als Angestellte oder nicht, diese Beschwerden scheinbar nicht haben. Ja? Ich meine, ich habe jetzt keine Studie gelesen in der Hinsicht, muss ich ganz klar sagen. Aber es scheint ja so zu sein, auch nach deinen Recherchen, nach den Wissen, was ich habe, durch unsere Mamas sozusagen, ne, Tanten und so weiter und so fort. Ist das ein gesundes Leben, was wir hier leben, ne, mit diesem und was wir fordern auch? Ich meine, in unserer Welt, in der Zeit, in der wir jetzt leben, gehen ja Frauen auf die Straße, sagen, wir können genau, was Männer können. Wir wollen auch das, was Männer wollen und können hier die Verantwortung und das und den Job und so weiter und so fort. Alles super, ne? Nach dem Motto, uns kann man genauso viel zutrauen, aber ist das der richtige Weg für uns als Frauen? Was nicht bedeuten soll, sollen wir keine Verantwortung übernehmen, ne? Oder sollen wir keine coolen Jobs haben oder Bosses sein oder wie auch immer. Sondern kann man das so eins zu eins übertragen, ne? Was Mann macht, kann auch Frau machen, wenn es diese Unterschiede gibt, die wir gerade besprochen haben. Und die ja scheinbar eine Auswirkung haben auf diese Wesenszüge.
Ich finde tatsächlich, mit dieser Frage öffnest du einen riesigen Raum.
Ja, eine Pandora-Box.
Und ich glaube, die kann ich leider gar nicht so beantworten. Ich kann nur meine Gedanken dazu sagen.
Ja, gerne.
Ich glaube, zuallererst ist es so, ich glaube, wir leben gerade in einem System, was keinem dienlich ist. Mhm. Ob Mann oder Frau. Also ich glaube, das ist total unterschiedlich und alles, was dazwischen ist. Also das System ist, finde ich persönlich, nicht menschenfreundlich, sondern wir alle arbeiten viel zu viel und sind sehr, sehr leistungsorientiert. Und wir merken das ja auch, wie unsere Umwelt darauf reagiert. Also wir wollen immer das Maximum rausholen aus allem. Aus uns selbst, aus der Umwelt, aus Sonstiges. Und ich glaube, das ist schon mal der falsche Weg, dieses Maximum in allem.
Mm.
Und das ist, finde ich, auch nicht natürlich, weil das, wie du gesagt, naturnah ist, dass alles zyklisch ist und dass es Phasen gibt. Und es gibt Phasen, wo das Herbst ist, wo wir ganz viel ernten können und Sonstiges, aber dann gibt es den Winter, wo alles ruht und wo nichts geerntet werden kann, sondern da geht es genau darum, dass man sich wieder regeneriert. Mhm. Also das ist, glaube ich, das Erste, dass ich finde, genau, dass das System überhaupt keinem dienlich ist. Dann, glaube ich, dass das Zweite ist, ich liebe das immer, die Individualität hervorzubringen, weil jeder ist sehr individuell und jeder hat einen ganz anderen Weg zu gehen. Das bedeutet, für die eine Person oder für die eine Frau kann das genau der Weg sein, dass sie sagt, ich bin ein Girlboss und ich möchte das so und so machen und ich möchte das so machen. Fantastisch. Mhm. Und für die andere ist es aber vielleicht genau ein anderer Weg. So, dass sie sagt, nee, ich möchte das gar nicht so. Ich möchte lieber auf dem Land leben und möchte gerne da mit meinen zwei Kindern barfuß über Blumenwiesen rennen. Und beides ist völlig in Ordnung. Mhm. Also gar nicht immer in so ein Entweder-Oder zu denken, sondern sowohl als auch ist fantastisch. Mhm. Und dann ehrlich mit uns selbst zu sein. Und ich glaube, das ist das. Mit uns selbst zu sein, was bin ich aber davon? Was will ich wirklich? Das andere ist, was du auch gesagt hast, ich glaube, dieses Zusätzliche ist halt das, was es halt so anstrengend macht. Dieses, ich habe diese Karriere und zusätzlich mache ich noch dieses ganze Haushalt und zusätzlich kümmere ich mich noch um die Kinder. Also da auch eine, müsste es, damit wir das so machen können, eine Entlastung geben. Mhm. Wie auch immer. Mhm. Weil es heißt ja nicht ohne Grund, es braucht ein ganzes Dorf, um einen.
Daran musste ich auch denken,
oder?
Gerade, ja.
Und früher hatten wir das vielleicht das Glück, dass wir ein Dorf hatten. Das haben wir nicht mehr. Das bedeutet, was können wir stattdessen haben? Entweder man hat die finanziellen Möglichkeiten, dass man sagt, ich habe eine Nanny und ich habe das und das und das. Ist die Frage, ob man das so möchte. Ne? Das ist ja dahingestellt. Aber ich glaube, zu akzeptieren, wir können das nicht alles alleine schaffen. Und müssen wir theoretisch auch gar nicht. Oder vielleicht uns ganz andere Modelle auszusuchen und zu sagen, hey, ich lebe mit meinen Freunden in einem Mehrfamilienhaus und wir alle gemeinsam erziehen die Kinder oder. Ich glaube, da gibt es viele Lösungen. Aber die Antwort ist schon, es ist einfach zu viel. Es ist gerade einfach zu viel.
Ja, ich musste tatsächlich auch an diesen Spruch denken, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, weil die Frage, die sich mir natürlich auch stellt, ist dann, was für ein Dorf, ne? Hm. Wenn du jetzt nicht mehr in einem Dorf lebst, dann ist ja auch das Schöne, sich vielleicht daran zu erinnern, dass man ganz viel auch in der eigenen Hand hält. Mhm. Also man kann ja sehr viel auch selbst gestalten. Mhm. Wie du gerade gesagt hast, ne? Wir machen gerade alles zu viel. Was können wir also tun? Okay, vielleicht habe ich gerade kein Geld, aber was gibt es sonst? Mhm. Und das erinnert mich an ja diverse andere Podcast-Folgen, die ich auch hatte, wo ich gesehen habe, dass wenn man aus einem ärmlicheren Haushalt kommt, man so viel kreativer ist irgendwie. Ne? Yeah. Weil du hast einfach die Mittel nicht, aber du musst irgendwie vorankommen. Mhm. Du musst dich irgendwie entwickeln, du musst lernen, du musst essen, du musst, keine Ahnung, all diese Dinge tun, die man halt als Mensch machen muss. Deswegen brauchst du andere Lösungen. Du musst out of the box denken. Ne? Nicht dieses, ja okay, so ist es halt. Und alle in den Kopf in den Sand stecken, wenn jetzt noch ein Gesetz kommt, was uns XY wegnimmt, ne? Mhm. Sondern wir müssen kreativ werden, wieder unsere natürlichen Fähigkeiten nutzen. Und das finde ich so, daran musste ich denken, als ich dir zugehört habe. Weil so ein Dorf, ne, ist ja nicht unbedingt ein, okay, 10 Häuser um einen herum, sondern kann ja auch sein, 10 Freunde um einen herum, ne? Und dann ist die Frage vielleicht, okay, wie komme ich da hin? So begin with the end in mind, wie Steve Covey das immer sagt. Was möchtest du? Du möchtest ein Dorf? Okay, wie kann das aussehen? 10 Freunde um dich herum, okay, was brauchst du dafür? Du brauchst gute Beziehungen, du brauchst Menschen, denen du vertrauen kannst, du brauchst Menschen, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt für ein Wochenende weg und ich kann dir mein Kind anvertrauen. Mhm. Was braucht es dafür? Was musst du investieren in diese Beziehung, damit die so solide wird? Ne? Mhm. Und wann musst du anfangen? Mhm. Vielleicht heute schon. Ne?
Ja.
Und das wiederum führt halt dazu, dass zum Beispiel, also ich denke so an diese sehr individualistische Gesellschaft, in der wir auch leben, ne? Wo es sehr viel um ich geht und nur ich und meine Familie und das war's. So, ne? Und das zum Beispiel auch nochmal neu denken vielleicht, ne? Mhm. Also macht es so viel Sinn, dass man so Einzelgänger, sag ich mal, mäßig durch die Gegend geht, ne? Und nur an sich denkt oder auch nur an sich und seine Familie oder nur sich und seinen Partner, Partnerin, wie auch immer. Oder müsste man vielleicht ein bisschen gemeinschaftlicher denken wieder, ne? Geht es vielleicht mehr um Nachbarschaft vielleicht mehr? Sollte man vielleicht diese Beziehung mehr und mehr pflegen und so weiter und so fort? Also, hast ganz viele Gedanken, weil Frage, die du merkst. Es zeigt einfach, dass da Lösungen sind. Ne? Mhm. Und wir müssen nicht in dieser sehr eingeschränkten Welt leben, die uns so maximal beansprucht, dass wir vergessen, Mensch zu sein am Ende des Tages. Ne? So, was braucht der Mensch? Der braucht doch diese ganzen sozialen Verbindungen und Umarmungen. Ja, wir sprechen davon, dass irgendwie ein Mensch mit Umarmungen lebt und diese ganze Studie. Wann umarmen wir denn Menschen? Mhm. Dann gehst du zur Arbeit und umarmst alle? Nein. Ne? Die meisten sagen, hallo, tschüss. Ja. Und dann gibt es irgendwie, oh, ich kann den nicht ausstehen und ich kann den nicht ausstehen. Und dies. wann beschäftigen wir uns mit diesem, was wir brauchen? Mhm. Ne?
Ja, und das ist, glaube ich, dieses, was, also wir leben ja in anspruchsvollen Zeiten, auf jeden Fall. Und man merkt ja auch, dass viele Dinge nicht funktionieren mehr. Also, oder ich merke, dass viele Dinge nicht funktionieren. Und da ist ja auch sehr viel Kritik hinter diesen ganzen Dingen und das ist auch sehr gut. Aber in der Zeit, also das ist auch die Zeit, in der wir Gesellschaft einfach neu denken können. Mhm. Wir können eigentlich alles neu denken, weil es funktioniert nicht. Also das wäre eigentlich das Ehrlichste, was wir sagen können. Es funktioniert so gerade nicht. Mhm. Also lass uns es neu denken, wie du gesagt hast. Also welche Möglichkeiten gibt es? Was braucht es, damit wir als Menschen gut funktionieren können? Aber natürlich können wir nicht für alle Menschen mitdenken. Also fange ich erstmal bei mir und meinem Umfeld an. Also was brauche ich, damit ich als Mensch hier gut und stabil wirken kann und auch dem dienen kann? Und das finde ich fantastisch, diese Denk, was du gerade meintest, so zu gucken. Ja, es gibt jetzt kein Dorf, aber vielleicht gibt es 10 Freunde, mit denen ich was machen kann.
Ja. Ja. 10 potenzielle Freunde.
10 potenzielle Freunde.
Kann auch dein Nachbar sein. Yeah. Oder die potenzielle Kollegin, die du vielleicht nicht so cool findest, aber wenn du dich mal mit der beschäftigst, merkst du, ey, die ist eigentlich voll nice. Ne?
So einfach in Beziehung zu gehen mit den Menschen und auch mehr, also ja, dahin zu hören.
Ja.
Ja, voll.
Nice. Also, kann man dich buchen? Ich kann mir voll gut vorstellen, dass sich Menschen das so denken, wenn sie diese zuhören. Okay. Wie kann ich eine Session bei Docker spielen?
Ich arbeite als Coachin, mache aber ab und zu Workshops und so. Und ja, auf jeden Fall kann man immer auf mich zugehen und interessante Projekte, ich bin immer dafür zu haben.
Und was sind das so dann für Projekte?
Genau das, also so Workshops in Bezug, so in allen Themen, so Gesellschaftswandel, weil ich habe gemerkt, auch wie wir jetzt reden, es gibt so viel zu tun und ich mag es, darüber nachzudenken und Lösungen zu finden und darüber irgendwie zu philosophieren. Ich mag auch gerne, tatsächlich, was ich auch viel gemacht habe, war auch Workshop mit Mitarbeitenden. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsdinge, weil es genau das ist, man denken kann nicht darüber nach, aber wenn in ein Unternehmen die Mitarbeitenden sich wohlfühlen, fantastisch.
Total.
Fantastisch. Und das hat so einen Mehrwert. Genau.
Okay, also das heißt so Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterförderung, sowas?
Ja, zum Beispiel.
Okay.
Genau, das wäre jetzt so, wenn ich mehr auf die Business-Ebene gehe. Aber ansonsten mache ich gerade ganz viele kreative Dinge. Also, weil das ist auch ein Teil von dessen, dass dieses indigene Wissen wurde oft ausgedrückt durch Kunst. Also durch Malerei, durch Texte, also oft war das so, dass in den Malereien das Wissen reingewoben wurde, deswegen Projekte um indigenes Wissen und sonstiges. Also ich bin eigentlich für alles offen.
Ja, und auch da, ne, dieses Sachen neu denken.
Ja.
Also wie zum Beispiel, wenn man so ein Teambuilding-Day machen möchte oder so Aktivitäten, dann kann man das ja super gut mit so künstlerischen Aktivitäten verbinden.
Ja.
Das ist so wie Kochen.
Ja.
Ist ja auch... Ne, man kommt zusammen, man arbeitet zusammen, man malt vielleicht zusammen, man zeichnet zusammen, wie auch immer. Ich glaube, Kreativität ist ein super Bindungsmittel.
So, ja, voll. Ne,
für solche Veranstaltungen. Ja. Also werden wir auf jeden Fall in den Shownotes festhalten, damit unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die dich kontaktieren können. Ich glaube ganz fest daran, dass es sehr, sehr, sehr viel Bedarf gibt. Also das sind ja gesellschaftliche Themen, die wir tagtäglich mit uns schleppen, nach Hause schleppen, zu Hause haben. Also.
Und ich finde tatsächlich, und das merkt man ja auch, wir beide sind zu zweit und uns fallen schon so viele schöne Ideen an, oder beziehungsweise es fängt an zu rattern.
Ja.
Natürlich, je mehr Menschen darüber nachdenken, desto noch viel buntere Lösungen gibt es, an die ich niemals denken würde. Und das macht es ja auch aus, dass wir uns vielleicht mehr erlauben, wirklich einfach mal frei zu denken. Denken, was ist möglich, ohne dass wir direkt in die Grenzen gehen. Aber, Aber können wir später besprechen.
Ja.
Aber erstmal einfach nur zu sagen, hey, was gibt es für Möglichkeiten und los geht's.
Schön. Ganz viel Wissen gibt es da draußen. Und du hast ganz viel auch indigenes Wissen besprochen oder angesprochen. Ich finde es auch sehr spannend, weil wir haben darüber gesprochen, wie sich Welten öffnen, wenn man sich mit diesem Wissen, diesem anderen, in Anführungsstrichen, Wissen befasst. Und ein Thema war Sprache. Gott, ich muss es nochmal hören. Das war so gut. Also du hast gesagt, du hast dich vor kurzem wieder mit deiner indigenen Sprache auseinandergesetzt, ja, Kikongo, hast angefangen, sie zu lernen. Mhm. Und was ist dann passiert? Also was hast du beobachtet?
Genau, also meine Wurzeln sind ja in Kongo, mhm, und deswegen bin ich mit Lingala aufgewachsen und spreche, mhm, das auch ziemlich gut. Und Lingala ist so die zweite Sprache meiner Eltern. Mhm. Und die erste Sprache ist Kikongo und das ist auch die Sprache meiner Großeltern, wie du sagst, so meine indigene Wurzelsprache. Mhm. Und ich habe vor 3 Jahren angefangen, die zu lernen und das war total faszinierend, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Erstens fiel es mir total leicht. Zweitens, ich war immer danach, wenn ich das, also ich habe es gelernt und ich war immer so, wie, also alles hat in mir gekribbelt und ich war ganz aufgeregt und ich war so, hä, warum ist das so? Und dann habe ich angefangen, mit meiner Mama Kikongo zu sprechen, mhm, und das war magisch einfach, weil meine Mutter, ich habe eine ganz neue Facette meiner Mutter kennengelernt. Es war wie so, als wenn ihr inneres Kind raussprudelt und sie war eine ganz andere Frau. Mhm. Zum Beispiel, ein Beispiel war so, ich sage so zu ihr, Ikusolele, und Ikusolele heißt übersetzt, ich liebe dich. Mhm. Und dann hat sie geantwortet, ja, ich liebe, auf Kikongo dann, mhm, ich liebe dich auch, mein Kind, von Beginn, wo die, das Universum gestartet hat, bis das Universum sterben wird. Und ich war so, hä? Mama, seit wann redest du so? Und auf einmal wurde aus ihr so eine Poetin. Mm. Und ist, also diese poetische Seite habe ich vorher noch nie gesehen. Wow. Ich habe sie mit ganz anderen Augen auf einmal gesehen. Für mich, wow, war sie eine ganz andere Frau. Und ich habe, es hat so Klick in mir gemacht. War so, wow, das ist, also sie, eigentlich hat, ist sie sozusagen mit uns aufgewachsen, mm, ohne dass sie ihrer Seelensprache wirklich Raum geben konnte. Yeah. Also ihre inneren Essenz. Und die Kikongo ist das, was, womit sie sich wirklich ausdrücken kann.
Oh ja. Yeah.
Und das war, es ist so, so witzig. Und wir haben auch ein ganz anderes Verhältnis tatsächlich seitdem. Yeah. So ein bisschen freundschaftlicher. Sie ist super lustig. Sie ist super lustig. Mach mal irgendwelche Witze. Ich bin so, oh, wie cool. Wow. Ich bin total dankbar, dass ich diese Erfahrung machen darf. Und dass ich, genau, dass ich diese Facette noch von ihr kennenlernen darf.
Wow.
Genau.
Wie schön, wie, mhm, schön. Oh Gott.
Genau.
Das ist so rührend, auch weil das einfach so bestätigt, dass Sprache das Tor zur Welt ist, ne?
Yeah.
Also, dass man Menschen tief berührt, wenn man ihre Sprache spricht.
Mhm.
Und eine instant, also schon fast eine sofortige Verbindung herrscht, yeah, ne? Das merkt man ja auch, wenn wir jetzt gerade über so schwarze Menschen sprechen, die, mhm, Deutsch sprechen.
Ja.
Ne? Und zum einen hat man natürlich diese Berichte von, ja gut, man hört dann, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Ne?
Mhm.
Wenn man das jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, von dieser Perspektive, mhm, deiner Mutter beispielsweise, mhm, was ist, wenn wir eher, oder was ist, wenn wir einfach mal, mhm, in solchen Momenten diesen Menschen sehen, der sich gesehen fühlt.
Ja, ne? Genau das.
Also, ne, so ein weißer Mensch, der halt sagt, oh mein Gott, du sprichst meine Sprache. Wow.
Ja.
So,
uh-huh.
Du bist nah an meinem Herzen,
mhm,
schon fast. Ne?
Mhm.
Also, ja, und so absurd sich das vielleicht im ersten Moment anhören, uh-huh, mag, es ist ja wahrscheinlich auch so. Ne?
Uh-huh.
Also, oder sagen wir, gehen wir mal davon aus, von dem Guten,
uh-huh,
und gehen darauf ein,
mhm,
ne, und versuchen, ja, diese Verbindung nochmal zu vertiefen vielleicht auch, ne, indem man dann nicht nur die Sprache spricht, sondern vielleicht auch solche Sachen sagt, die, mhm, einen berühren, ne.
Mhm.
Vielleicht sagst du jetzt einem Fremden nicht, ich liebe dich. Tag, ja?
Könnte man ausprobieren, was dann passiert.
Genau. aber man könnte ja irgendwas anderes sagen, yeah, irgendein Kompliment, yeah, machen, ne. So, ja, genau. Und sie haben übrigens eine richtig schöne Jacke an.
Mhm.
Ne? Was wird dieser Mensch sehen?
Mhm.
Ne? Was wird das in ihm auslösen? Ne? Also, so, oh, ich weiß nicht, das ist so schön einfach. Ich habe ja keine Worte, um das zu beschreiben.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und du hast, wie du gesagt hast, ich glaube, dieses sich gesehen fühlen,
ja,
wenn, in dieser Sprache und zu sehen, hey, ja, du siehst mich und du, mhm, gibst dir die Mühe, mich auch zu sehen.
Genau, genau. Mhm. Du hast die Sprache gelernt, die mich, ja, die mein Herz berührt.
Ja,
ne?
Ja, voll. Und deswegen habe ich jetzt natürlich eine ganz andere Beziehung zu Kikongo.
Ja.
Die liebe, also es ist eine meiner Lieblingssprachen wirklich,
mhm,
weil ich finde tatsächlich das auch, dass sie sehr, sehr schön ist. Also sie ist sehr poetisch,
mhm,
und die ist auch sehr anders als Lingala. Ich dachte zuerst, ja, die ähneln sich bestimmt, aber die sind vom Wesen her ganz anders.
Okay.
Liebe ich.
Wow.
Genau.
Oh Gott. Also für mich ist das auch nochmal ganz besonders. Ich bin ja auch Kongolesin und meine Eltern, deren Sprache ist Chiluba.
Ja, und sprichst du Chiluba?
Nein.
Aber es ist nicht schlimm. Aber ich finde, Chiluba ist auch eine unglaublich schöne Sprache. Das würde ich gerne lernen, weil die haben ja, weil das hat das Kikongo nämlich gar nicht, dieses Sch.
Ja. Ne?
Und Chiluba hat dieses. Oh, ich liebe das. Das möchte ich als nächstes lernen.
Das habe ich auch so schön gefunden. Immer wenn meine Eltern das sprechen. Ne? Oh, es ist so cool, das einfach nur anhören zu können. Aber ich sorry. Ich fühle das gerade so, weil ich mir auch mal gesagt habe, oh, irgendwann will ich das lernen, irgendwann will ich das lernen. Und jetzt merke ich einfach, was das für einen Unterschied macht. Ja, es ist nicht nur, ich lerne Sprache und dann habe ich irgendwie noch einen Check, ne, so ein Checkmark oder so einen Punkt auf meiner To-Do-Liste irgendwie abgehakt, sondern guck mal, wie du dein Leben dadurch bereichert hast. Ne?
Total.
Also nicht nur deins, das Leben der anderen Personen, die diese Sprache sprechen. Also was damit einhergeht, ist so schön.
Und vor allem auch, was ich ganz spannend fand, weil oft ist es ja so, finde ich, dass vor allem in Kongo, dass sie ihre eigene Identität oft auch ablehnen. So, also alle wollen Französisch können, fließend, und wollen gar nicht die Sprache können. Ja. Und als ich dann mit meinen Onkels mit Kikongo gesprochen haben, haben sie sich so gefreut und war so, was, du hast Kikongo gelernt? Ja. Und ich war so, ja klar, das ist doch unsere Sprache. Und das hat sie auch, das war so wie eine Wertschätzung, so hey, ja, sie ist noch Teil von uns.
Ja. Sie ist nicht ganz verloren.
Sie ist ganz da drüben.
Ja. Oh, wow.
Ja.
Wie schön. Mhm. Ja, du hast das Thema Identität gerade angesprochen, ne? Und dass du dich ja auch gefragt hast, wer bin ich eigentlich, ne? Ist das auch eines dieser, also entspringt das auch aus dieser Frage, dieses Bestreben, die Sprache zu lernen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist dieses, was ich mich immer gefragt habe, so wer bin ich, beziehungsweise warum ist die Welt so, wie sie ist? Genau. Und da kommen halt dann alle Sachen, die wir jetzt in dem Podcast besprochen haben, eigentlich zusammen. Also zuallererst bin ich einfach. Also das ist total irrelevant. Dann bin ich eine Frau. Und ich liebe es auch sehr. Genau. Und es ist für mich aber keine Einschränkung oder so tatsächlich. Für mich ist es total befreiend. Ich bin eine Frau, habe diesen weiblichen Zyklus und ich erlaube mir alles, was ich will. Also es ist so, ich mache Kung Fu und ich habe Ingenieurwesen studiert und so. Also für mich ist es überhaupt keine Einschränkung, dass ich dann denke, dann darf ich nur noch das machen oder das. Überhaupt nicht. So, dann habe ich meine indigenen Wurzeln. Das ist auch ein Teil meiner Identität. Und das ist auch für mich ein unglaubliches Geschenk, weil ich daraus so viel Wissen speise. Und auch ich denke, damit ich heute hier bin, sind meine Vorfahren so viele Wege gegangen. Und die haben so viel Wissen auf diesen Wegen gesammelt und ich darf jetzt davon profitieren. Und auch wenn die Welt es vergessen habe, werde ich es nicht vergessen. So, das ist das. Und das kommt dann alles zusammen, dieses ich bin eine Frau und ich habe indigene Wurzeln. Und das ist das, wo mein Weg hinführt. Ich weiß gar nicht genau, wo es hinführen wird, aber mit diesen Identitäten möchte ich gerne weitergehen und gucken, was daraus wird.
Wow. Ich sitze hier nur am Staunen. Ich denke nur, ich kann dir bis morgen zuhören. Das ist so schön.
Ja.
Ach, wirklich, wirklich, wirklich so bereichernd. Und du hast das so schön auf den Punkt gebracht. Also mehr kann ich dem nicht hinzufügen. Total schön, wirklich. Also welche Tiefe von Reflexion und auch das Zelebrieren seiner selbst. Und das in so einer demütigen Art und Weise, die überhaupt nicht hochmütig rüberkommt oder so, sondern einfach anerkennend und wertschätzend für sich selbst, für Natur, für Menschen. Und das brauchen wir. Das brauchen wir total. Und ich glaube, wenn wir das mehr haben, dann rücken wir auch viel weiter weg von diesen, diesen Neid, den wir so oft verspüren, ne? Dieses, oh, warum hat die Person das und ich nicht? Oder ich will nur für mich selber sein. Und dieses sehr, sehr individualistische Denken einfach. Das ist so ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich, was du zeigst. Danke.
Danke. Danke für die Chance und auch für dieses Gespräch. Ich habe so viel gelacht hier. Und es ist auch immer schön, sich einfach auszutauschen und die Dinge auch laut auszusprechen und auch einfach die verschiedenen Impulse zu hören, auch von dir. Und es ist sehr bereichernd und richtig großartig, dass du Menschen den Raum gibst, sich da sichtbar zu machen und sich zu zeigen.
Sehr gerne. Und bevor wir zum Ende kommen, die Blitzfragen auch für dich, legen wir mal los. Weise oder intelligent?
Weise.
Foto oder Erinnerung?
Erinnerung.
Alles oder nichts?
Alles.
Tod oder Geburt?
Geburt.
Augen oder Ohren?
Ohren.
Afrikanerin oder Deutsche?
Afrikanerin.
There we go. Nochmal danke, Dorcas. Oh, das war mir eine ganz, ganz große Ehre. Dankeschön.
Ich danke dir.
Die Sprache ist nicht nur das Tor zur Welt, sondern auch das Tor zum Herzen eines Menschen. Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch diesen Satz unterschreiben würde. Wenn wir verstanden werden, öffnen wir uns. Ganz automatisch. Stellen wir uns eine solche Welt einmal vor. Weil dann merken wir, das ist keine utopische Aufgabe, sondern eigentlich sogar unser täglich Brot. Wir dürfen es nur mit ein klein wenig mehr Leuten teilen. Und dann wären wir schon so viel weiter als Gesellschaft. Was ist euch besonders im Sinn geblieben? Hinterlasst uns gerne einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar und folgt uns auf den Plattformen, die es gibt. Wir freuen uns sehr, wenn diese aufschlussreichen Gespräche an andere Menschen weitergegeben werden können. Schaut euch die Shownotes an und hinterlasst uns doch gern einen Daumen hoch. Danke und bis zum nächsten Mal bei Afrikana. I wish I could.